Auslegungssache. Der CT Datenschutz Podcast.
Werbung.
Sie sind auf der Suche nach einem Job in der IT-Branche? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos für den digitalen IT-Job-Summit von Heise und Jobware. Freuen Sie sich auf interessante Arbeitgeber, einen kostenlosen Lebenslaufcheck sowie spannende Vorträge. Und das alles von zu Hause aus. Die virtuelle Jobmesse findet am 23. Oktober statt und richtet sich an Arbeitgeber und Bewerber aus dem Süden Deutschlands. Mehr Infos gibt es unter it-job-summit.de.
Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache, dem CT-Datenschutz-Podcast. Heute Episode 23. Wir zeichnen auf am 8. Oktober um circa 14.30 Uhr. Nur, 8. Oktober 2020. Vielleicht hört ja den Podcast jemand in 10 Jahren und wundert sich, was wir hier so erzählen. Kann ja sein. Es gibt ja 10 Jahre alte Podcast-Archive. Mein Name ist Holger Bleich. Ich bin Redakteur bei CT, betreue dort auch unter anderem die Themen Datenschutz, Verbraucherrecht und so weiter. Ich bin aber kein Jurist. Deswegen werde ich hier die Laienfragen stellen, ganz besonders heute, weil wir heute über ein Thema sprechen, wo ich mich wirklich herzlich wenig auskenne. Aber ich bin sehr gespannt, was Jörg und unser Gast, den wir gleich begrüßen, dazu zu erzählen haben. Und zwar geht es um Mitarbeiterdatenschutz beziehungsweise auch Überwachungsmaßnahmen, zum Beispiel am Homeoffice-Arbeitsplatz oder von Außendienstlern oder wie auch immer. Dazu kommen wir später. Ich übergebe jetzt erstmal an Jörg in sein Homeoffice. Jörg, circa 2 Meter Luftlinie entfernt. Diesmal habe ich es aber richtig gesagt, oder?
Ja, 2 Kilometer Luftlinie meinst du natürlich.
Habe ich jetzt wieder 2 Meter gesagt?
Ja, du hast schon wieder 2 Meter gesagt. Kann ich, das war doch Absicht. Ja, jedenfalls auch schöne Grüße aus meinem Homeoffice. Jörg Heidrich, Justiziar und Datenschutzbeauftragter von Heise Medien und daneben auch als Anwalt und Berater im Datenschutz tätig. Und ich freue mich, unser Gast vorstellen zu können. Unser Gast heute ist Peter Hense. Peter Hense hat studiert und Referendariat absolviert in Leipzig und in Rom und hat dann im Jahr 2011 die Societät Spirit Legal gegründet, die überwiegend in Leipzig beheimatet ist, mit dem fachlichen Fokus auf Themen, die wir häufig hier auch haben, nämlich an der Schnittstelle von Wirtschaft und Technologie und Recht natürlich. Zuvor hat er unter anderem in einem italienischen Unternehmen bzw. Studio Legale gearbeitet, einer britischen Law Firm und verschiedenen E-Commerce- und IT-Unternehmen. Und er arbeitet im internationalen IT- und Technologierecht, im Datenschutz sowie in der Prozessführung und hat daneben auch noch eine besondere Schwäche und besondere Konzentration auf den Bereich künstliche Intelligenz, Machine Learning. Dazu werden wir ihn gerne bei Gelegenheit auch nochmal einladen. Herzlich willkommen, Peter Hense.
Hallo auch von mir.
Dankeschön, ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Eine Anfangsfrage, die wir gerne allen stellen, weil ich sie einfach wirklich spannend finde, weil es sehr unterschiedliche Wege gibt. Was hat dich denn zu einem IT- und Datenschutzrecht gebracht?
Gute Frage. Es ist, ich bin dazu gekommen, eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde. Es war schon immer mein Interesse, also die Technologie selbst. Ich hatte kurz vor der Wende durch einen glücklichen Zufall meine Hände an einen Sinclair ZX81 bekommen. Noch mit so Kassettenlaufwerk. Und das war eine schöne Erfahrung, die ersten kleineren Schritte in der Programmierung zu machen. Und das Interesse hat sich einfach weiter durchgesetzt. Aber juristisch habe ich da bis zum vielleicht ersten oder zweiten Jahr meiner Berufstätigkeit nichts zu tun gehabt. Das ging dann also erst im Referendariat los und später in der Kanzlei, wo dann plötzlich dieses Hobby mit Technologie und mit Computern sich auszukennen, einigermaßen leidlich auszukennen, dann plötzlich auch ich mich dann damit beschäftigen musste, wie man das juristisch begleitet. Und da war ein Projekt, was wir für eine Firma gemacht haben, die auf SAP-Basis Geodaten für Krankenhäuser bereitgestellt hat. Da war der Einstieg ins Datenschutzrecht gegeben. Da musste ich mich damit beschäftigen und das war interessant. Da habe ich mich mit bereichsspezifischem Datenschutzrecht auseinandergesetzt. Das war 2008 und seitdem bin ich diesem Bereich so einigermaßen treu geblieben.
Und du hast ein großes Herz für Italien, kann man deiner Biografie entlesen und bist auch auf Twitter sehr aktiv. Ich kann auch sagen, es lohnt sich dir, auf Twitter zu folgen, dein Twitter-Handle ist.
Ja, Peter Hense, recht einfach, ohne Punkt zusammengeschrieben.
Ja, dann fangen wir mal an. Unser großes Thema heute ist Beschäftigtendatenschutz und da wollen wir uns insbesondere auseinandersetzen mit der Frage der Überwachung von Mitarbeitern. Das ist heute eigentlich die Überschrift. Und dazu passt unser Bußgeld der Woche ganz hervorragend. Ich glaube, ich glaube, wir singen heute mal nicht, nachdem wir uns Kollegen erzählt haben, wir würden uns langsam blamieren, das sei langsam nur noch peinlich.
Der Trailer ist übrigens in Produktion, beziehungsweise.
Ja, das sagen wir jetzt auch schon
seit. Na, ist ehrlich.
22 Folgen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, unser Bußgeld der Woche heute, den Datenschutz ein bisschen folgt, wird das nicht völlig überraschen. Der Empfänger des Bußgelds der Woche ist die H&M Hennes und Mauritz Online Shop AB und Co. KG mit Sitz in Hamburg. Zuständig der Datenschutzbeauftragte in Hamburg und die Höhe des Bußgeldes beträgt 35 Millionen, wir hatten ja auch schon Bußgelder von 35.258.707,95 €. Mir ist es nicht klar, wie diese
woher die 95 Cent
kommen. Ja. Das ist wie aus einem alten Otto-Film mit dem Preis der Weinflasche.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, was haben sie gemacht? Die haben ein Servicezentrum betrieben für Telefoncalls, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da im Rahmen von diesem Servicecenter kam es mindestens seit dem Jahr 2014 zur umfangreichen Erfassung von privaten Lebensumständen der Betroffenen. Was kann man darunter verstehen? Es wurden Notizen von Vorgesetzten festgehalten, diese wurden dauerhaft gespeichert und dabei wurde zum Beispiel nach Urlaubs-, Krankheitsaufenthalten gab es Welcome-Back-Talks und nach diesen Gesprächen wurden dann nicht nur konkrete Urlaubserlebnisse der Mitarbeiter festgehalten, was ja auch schon ziemlich krank ist, sondern auch Krankheitssymptome und Diagnosen. Es gab Notizen über Einzel- und Flurgespräche und so wurde eben ein breites Wissen über das Privatleben der Mitarbeiter angelegt, das von harmlosen Details bis zu familiären Problemen sowie religiösen Bekenntnissen reichte. Das ist also aus der Pressemeldung der Hamburger Behörde. Und das Ganze wurde aufgezeichnet und war bis zu 50 Führungskräfte im ganzen Haus lesbar. Sehr hoher Detailgrad und bekannt wurde es nicht etwa, weil irgendjemand vielleicht auf die Idee gekommen ist, dass es keine wahnsinnig gute Idee ist, sondern es wurde tatsächlich wie so häufig dadurch bekannt, dass diese Notizen aufgrund eines Konfigurationsfehlers im Oktober 2019 für einige Stunden unternehmensweit zugreifbar waren. In den Stunden möchte man ja auch gerne Mäuschen gewesen sein, was da so los war auf den Gängen oder so. Das möchte man sich auch schön vorsetzen. Und dann wurde es dem Hamburger Datenschutzbeauftragten gemeldet. Der hat dann die Herausgabe der Informationen verlangt, hat dann einen Datensatz von rund 60 Gigabyte zur Auswertung bekommen.
Ja, wobei, da muss man aber auch sagen, das klingt immer so wahnsinnig viel, aber nehmen wir mal an, da sind jetzt hochaufgelöste Videos mit dabei, dann ist es vielleicht auch gar nicht so viel. Ich weiß nicht, ob da jetzt Kameraüberwachung im Spiel war oder nicht.
Das steht zumindest nicht drin, ne? Also da steht nur was von Notizen.
Aber diese 60 Gigabyte, die haben sie ja in der Pressemitteilung auch ziemlich breit getreten. Ich finde, das ist immer ein sehr relativer Wert.
Das stimmt.
Das ist ein Wert aus der Vergangenheit. Das wird in der Zukunft sicherlich nochmal deutlich besser werden, wenn dann eben die ganzen Screenshots von den Beschäftigten eingespeichert werden.
Ja, dann wird es noch mehr. Naja, jedenfalls glaube ich nichtsdestotrotz, dass 60 Gigabyte nicht so völlig leicht zu durchforsten sind. Darauf soll es ja irgendwie Anspruch nehmen. Und es gab Vernehmung zahlreicher Zeuginnen und Zeugen. Und auch das ganz Interessante, den Beschäftigten wurde ein unbürokratischer Schadensersatz in beachtlicher Höhe ausgezahlt werden. In einem anderen Beispiel habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig stimmt, dass diese beachtliche Höhe allerdings nur 2.500 € waren.
Ja, 2.500 € und das bekommen auch die Mitarbeiter, die die Überwachung durchgeführt haben. Das hat dann zu einer gewissen Frustration unter dem Rest der Beschäftigten geführt.
Das habe ich auch gelesen, ja. Das ist auch eine sehr erwachsene und angemessene Art, mit so einem Thema umzugehen. Peter, hältest du denn das Bußgeld für angemessen? Also wir kennen natürlich nicht alles, klar, aber
so. Ja, also ich meine, bei den Bußgeldern, die momentan in Deutschland und in Europa verhängt werden, hat man ja häufig den Eindruck, dass es ja noch nicht mal ein Klaps auf die berühmten Finger ist. 35 Millionen sind sicherlich teuer und die zahlt man nicht einfach aus der Portokasse, zumal es sich ja hier um ein Callcenter handelt. Und ja, das ist grundsätzlich schon angemessen. Berücksichtigt hatte man ja auch schon, dass H&M quasi eine gewisse Kompensation angekündigt hat für die Mitarbeiter. Das war ja dann Bußgeld mindern zu berücksichtigen. Das steht ja dann auch in der DSGVO entsprechend drin. Quasi Nachtatverhalten wird da berücksichtigt. Aber es ist nichtsdestotrotz das zweithöchste seit Geltung der DSGVO überhaupt verhängte Bußgeld. Also Nummer eins ist immer noch das von der Kniel gegen Google, was ja immer noch mangels Zuständigkeit so ein bisschen in der Schwebe ist. Dann kommt schon dieses und danach kommt...
Also europaweit.
Ne? Europaweit verhängt wurde, ja, genau, unter der DSGVO. Und die ganz, ganz großen Bußgelder, die mal angekündigt waren von der ICO, die haben sich ja alle als Luftnummern erwiesen, also British Airways und Starwood Marriott. Da ist ja nichts draus geworden bisher.
Weiß man denn hier bei dem Bußgeld, welche Berechnungsgrundlage da gewählt wurde? Also es gibt ja, wir wissen ja, diese Berechnungsgrundlagen der DSK, sind die da zur Anwendung gekommen zählt hier der weltweite Konzernumsatz von H&M als Grundlage? Weiß man dazu was? Ich in der Pressemitteilung steht, glaube ich, nichts, ne?
Man kann es vermuten, also ein Kollege, der Christoph Schmidt, hat das mal ausgerechnet, 0,16% vom Konzernumsatz. Und wenn denn das DSK-Bußgeldmodell zugrunde gelegt wurde, dann ist das natürlich noch im unteren Bereich der Bußgeldzumessung, wobei natürlich häufig die Leute vergessen und denken sich, das ist halt wie beim Strafurteil, es gibt halt nur Freiheitsstrafe oder Freispruch. Aber bei den Maßnahmen der Behörden gibt es natürlich viel mehr. Ne? 58 in der DSGVO, der hat einen ganzen bunten Strauß an Maßnahmen, hält der bereit von der Untersuchung bis zur Untersagung. Und da ist Bußgeld halt auch quasi wirklich nur die Ultima Ratio, damit es eben abschreckend wirkt. Und ich glaube, abschreckend wirkt es tatsächlich. Also das hat mal wieder Titelschlagzeilen gemacht und wird so den einen oder anderen Arbeitgeber dazu bringen, vielleicht ein paar Dinge zu löschen.
Ja, wobei man ja, also wenn ich jetzt rein den Fall betrachte, also das ist ja wirklich ein dermaßen komisches, hanebüchenes Verhalten, was sie da an den Tag gelegt haben. Also ob es es in so vielen Unternehmen gibt, aber man weiß es natürlich nicht. Nur, also diejenigen, die es ähnlich machen, die werden davon auf jeden Fall abgeschreckt werden. Ja.
Also ich würde jetzt sofort mindestens 5 Unternehmen kennen, die da genau auf diese Art und Weise auch arbeiten oder noch schlimmer sind. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Und wir reden ja von einer Branche, die es ja selten auf die Titelseiten von Zeitungen schafft, so wie das bei den Fleischfabriken ist, also wir reden uns über Tönnies auf und die Maßnahmen, die dort oder wie man dort mit Mitarbeitern umgeht. Aber in der Callcenter-Szene ist das ja nicht außergewöhnlich.
Ja. Also ich bedenke das immer nicht, dass wir hier von einem Callcenter reden, auch wenn es H&M ist als Konzern, aber es war halt de facto ein Callcenter, ja. Und da herrschen natürlich, wissen wir, besondere Bedingungen. ich denke da immer gleich an, vielleicht kommen wir da nachher noch drauf, an die Geschichten, die man immer von Amazon aus den USA hört, die ich ja dann nochmal gesteigert finde.
Ja, ich glaube, wir kommen gleich noch zu möglichen Überwachungsmethoden von Arbeitnehmern. Aber mich hat das schon auch, ich frage mich immer, warum macht man das? Also da arbeitet doch keiner von besser? Man ist nicht motivierter? Also mir ist es völlig fremd, diese Art Menschen durch so Angstgeschichten zu führen. Aber naja.
Also ich kann dazu nur sagen, mir ist zumindest ein öffentlicher Träger bekannt, den hier aus Hannover, der durchaus Detektive einsetzt momentan, um Leuten im Homeoffice ein bisschen hinterher zu gucken, was ich auch sehr krass finde. Also habe ich von einem Mitarbeiter gehört, ich werde aber nicht sagen, wer es ist.
Okay,
wow. Finde ich aber heftig.
Also ich glaube, der Leistungsdruck, der dahinter steckt, der auch die Führungskräfte betrifft, die halt eben immer bessere Zahlen liefern müssen. Und im Callcenter wird ja wirklich alles gemessen. Da werden die Abschlüsse gemessen pro Minute, pro 15 Minuten, pro Stunde. Dann werden die Toilettenpausen eingeschränkt auf, glaube ich, einmal alle 5 oder 6 Stunden. Also alles mehr oder weniger in Einklang mit geltenden Arbeitsschutzvorschriften. Aber das ist tatsächlich diese, nennen wir sie mal KPIs, die dort einen Druck ausüben, der dann dazu führt, dass man sagt, das kriegst du halt nur mit einer Galeerendisziplin hin. Also was anderes kann ich mir da nicht vorstellen. Sicherlich ein bisschen Sadismus ist auch dabei.
Ja, das anders kann es gar nicht sein, eigentlich, denke ich auch immer. Aber das führt uns ja eigentlich auch direkt zu unserem Schwerpunktthema heute, nämlich, wie Jörg schon angekündigt hat und ich ganz am Eingang auch schon, das Thema Beschäftigtendatenschutz und Mitarbeiterüberwachung und alles, was datenschutzrechtlich damit zusammenhängt. Jörg, magst du mal ein bisschen ins Thema einführen?
Ja, also es ist grundsätzlich so, dass wir in Deutschland da, glaube ich, im internationalen Vergleich, insbesondere auch außereuropäisch, so ein bisschen in dem Bereich von Arbeitnehmerdatenschutz und Mitarbeiterüberwachung, würde ich schon sagen, zumindest in der Theorie auf einer Insel der Glückseligen sind, weil ich glaube, so starke Regeln wie hierzulande gibt es in kaum einem anderen Land. Und wenn man in die USA guckt, dann ist da natürlich die Überwachung von Mitarbeitern sowas von gang und gäbe, dass die sich wahrscheinlich uns hier eher auslachen würden, wenn wir hier mit unseren Ideen kommen. Weil nämlich, und das ist so eine der Hauptideen im Arbeitsverhältnis, es gilt auch im Arbeitsverhältnis das verfassungsrechtlich verbürgte Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und das hat schon mal eine ganze Menge zur Folge. Das führt zum Beispiel dahin, und das ist ein wesentlicher Punkt, auch bei allen, wir reden gleich über einzelne Methoden der Überwachung, der so über allem drüber schwebt. Eine Totalüberwachung von Arbeitnehmern ist grundsätzlich verboten. Ja, es mag ganz wenige Ausnahmefälle geben, wenn ich jetzt besonders gefährliche Tätigkeiten mache oder so, wenn ich jetzt Kampftaucher bin oder irgendwie sowas, ja, dann kann das sein, dass ich ständig überwacht werden muss. Aber jetzt so ein normaler Mitarbeiter im Büro, bei dem gilt das halt jedenfalls nicht. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, dass es dann natürlich auch ein sehr schwieriger Balanceakt für Arbeitgeber auf der anderen Seite ist, denn es gibt natürlich auf der anderen Seite auch Rechtsvorschriften, die sagen, dass ich die Arbeit meiner Mitarbeiter in einem bestimmten Punkt überwachen muss. Stichwort IT-Sicherheit zum Beispiel. Also da gibt es natürlich gute Argumente, die sagen, ich muss die Surfleistung oder dieses Surfen meiner Mitarbeiter überwachen. Ich möchte mittlerweile wissen, was die für E-Mails schreiben. Ich muss das aber auch zum Teil tun, auch sowas wie Langzeitüberwachung, um halt zu sehen, ob ich irgendwelche Angreifer auf meinem System habe. Dann gibt es verschiedene Compliance-Vorschriften, die auch fordern, dass bestimmte Sachen überwacht werden. Also das ist ein sehr schwieriger Balanceakt. Dazu kommen wir sicherlich auch gleich noch. Und es gibt, da bin ich auch mit meinen einsteigenden Worten schon durch, es gibt eine Vorschrift im neuen BDSG, die Rechtsgrundlagen regelt zur Erfassung von personenbezogenen Daten im Arbeitsverhältnis. Und die sagt, die ist also relativ wichtig in dem Bereich und auf deren Anwendung werden wir sicherlich gleich noch kommen. Die sagt, dass personenbezogene Daten von Mitarbeitern dürfen für Zwecke des Arbeitsverhältnisses verarbeitet werden, wenn dies für eine Entscheidung entweder über die Begründung eines Arbeitsverhältnisses oder nach Begründung, also wenn jemand angestellt ist, für dessen Durchführung oder Beendigung notwendig ist. Also ich darf letztendlich alle Daten speichern, die ich brauche, um jemanden einzustellen, um jemanden zu beschäftigen oder um jemanden Beschäftigungsverhältnis zu beenden. Aber das ist darauf dann eben auch beschränkt. Und das ist so der Maßstab, den man braucht. Und dann gibt's noch zwei Sonderregelungen, die hier noch ganz wichtig ist. Die eine ist die für die Aufdeckung von Straftaten. Auch das ja leider, muss man sagen, in vielen Unternehmen ein Problem. Dazu gibt's noch mal Sonderregelung, dass ich dafür Daten eben nur verarbeiten darf, wenn es tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht auf eine strafrechtlich relevante Handlung gibt. Und das Ganze darf auch nicht unverhältnismäßig sein. Also ich darf jetzt, gibt's Rechtsprechung, die ist jetzt älter, aber sagen wir mal, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem großen Papierzentrum, Briefsortierzentrum, wenn da mal was passiert, dann darf ich deswegen trotzdem noch lange nicht die ganze Halle überwachen, wenn ich zum Beispiel weiß, dass es nur in einem bestimmten Punkt ist. Ne? Also ich muss gucken, ob es mildere Maßnahmen gibt. Und die letzte Frage, auch das sehr praxisrelevant, der Paragraph regelt auch die Grundlagen der Einwilligung. Und Einwilligung im Arbeitsverhältnis war lange was, worüber die Gerichte gestritten haben. Ist das überhaupt möglich? Weil natürlich ich in den meisten Arbeitsverhältnissen ja nicht ganz völlig freiwillig in irgendwas einwilligen kann. Ja, also ich kann natürlich theoretisch auch sagen, ja, ich habe eben nichts dagegen, dass über mir rechts und links von mir Videokameras angebracht sind und die mich den ganzen Tag überwachen. Das geht natürlich sowieso grundsätzlich nicht und zum anderen definiert hier das Ganze noch den Grad der Freiwilligkeit und sagt dazu, dass eine Freiwilligkeit bei dieser Einwilligung nur dann vorliegen kann, wenn für die beschäftigte Person ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Vorteil erreicht wird oder Arbeitgeber und beschäftigte Personen gleichgelagerte Interessen verfolgen. Da müssen wir vielleicht gleich auch nochmal ran, was damit genau gemeint ist.
Aber da muss ich jetzt
nur gleich Einstieg, einen Satz noch. Wir sind, weder Peter noch ich sind Arbeitsrechtler. Ja, also wir haben, das ist so ein Quergebiet, wo man als IT-Rechtler und als Datenschützer immer auch so ein bisschen was von verstehen muss. Aber wir sind jetzt beide, glaube ich, nicht in der Lage, das in seine Tiefen, und die sind ja sehr tief, die Tiefen im Arbeitsrecht, dann eindringen zu können. Aber ich glaube, so für das, was wir hier besprechen, wird's reichen.
Ich muss noch einmal nachhaken gleich, aus meinem juristischen, datenschutzrechtlichen Laienverständnis raus. Ich dachte immer, es ist ja so, dass es diese Erwägungsgründe, beziehungsweise diese Rechtsgründe gibt in der DSGVO, Artikel 6, ne? Und dass da eben als ein Rechtsgrund auch die Einwilligung vorhanden ist und dass man quasi, wenn man jemanden dazu bringt, einzuwilligen, quasi alles darf. Liege ich da falsch? Also ich dachte immer, dann darf man alles. Also wir haben ja zum Beispiel jetzt, wir haben neulich drüber diskutiert über das Ende des Privacy Shields. Mit einer Einwilligung wäre es auch möglich, dass das Unternehmen lustig weiter Daten transferieren in die USA, wo es das Privacy Shield nicht mehr gibt, wenn sie sich die Einwilligung, wenn sie die irgendwie informiert einholen. Ist das bei Mitarbeitern dann nicht genauso? Du willigst ein, dass ich die 24 Stunden am Tag überwache, dass hier 5 Videokameras hängen und aufgezeichnet. Du hast gesagt, nein, ne? Das geht nicht. Das geht über eine Einwilligung raus dann, oder?
Also auch meinerseits ein ganz vorsichtiges Nein an der Stelle, und zwar zu fast jedem Punkt. Also erstens, ja klar, wir haben die Rechtsgrundlagen aus der DSGVO, aber die gilt ja schon unter der DSGVO nicht einschränkungslos, vor allen Dingen beim Thema Freiwilligkeit. Die ist ja ein ganz wesentlicher Punkt, und was Freiwilligkeit bedeutet, da sind sich die europäischen Länder alle im Wesentlichen schon ziemlich einig. Manche sind sogar noch strenger als Deutschland und sagen, im Arbeitsverhältnis gibt es sowas gar nicht, eine Einwilligung. Weil die Einwilligung ja irgendwie voraussetzt, dass man auf Augenhöhe miteinander spricht. Und diese Augenhöhe, die gibt's im Arbeitsverhältnis nicht, weil der eine gibt die Arbeit. Das ist der fälschlicherweise als Arbeitnehmer bezeichnet wird in Deutschland. Und der andere, der gibt dann Geld dafür, für diese Arbeit. Das ist dann der Arbeitgeber, müsste eigentlich Geldgeber heißen. Jedenfalls ist die Situation so, dass die sich halt wirklich in je breiter die Jobs sind und je geringer bezahlt sie sind, desto stärker ist diese Asymmetrie, diese wirtschaftliche Asymmetrie, die da besteht, sodass man im Zweifel, das weiß auch der Gesetzgeber in über 100 Jahren Rechtsprechung zu diesem Themenbereich, sag ich mal, seit wir Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt über sowas wie Arbeitsrecht sprechen, weiß, dass das nur in ganz wenigen Ausnahmefällen gut gehen kann. Und deshalb ist die Einwilligung ja schon außerhalb des Arbeitsrechts die schlimmste Rechtsgrundlage überhaupt, die eigentlich kaum trägt. Und im Arbeitsrecht ist sie auch, ich weiß, jenseits von Geburtstagskalendern und vielleicht Fotografie eine schwache Rechtsgrundlage. Ich kann auch tatsächlich nach deutschem Verfassungsverständnis und auch nach europäischem Grundrechtsverständnis nicht in alles einwilligen. Es gibt so einen uneinwilligbaren Kern, so einen Menschenwürdekern. Da kann ich also nicht sagen, ich lasse mich jetzt komplett total überwachen. Dann sind wir quasi bei der Piepshow-Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts von vor vielen Jahrzehnten. Und was wir manchmal an Mitarbeiterüberwachung jetzt erleben oder sehen an Tools, das kommt diesem Thema Piepshow ja auch ganz gut nahe.
Naja, oder wir befinden uns dann eben in den USA in Logistikzentren von Amazon. Da scheint sowas ja dann eher zu gehen als hier.
Ja, aber das ist da. Disruptiv, ja, das ist was ganz was anderes.
Ach so.
Das ist disruptiv, ja.
Alles klar, dann habe ich das jetzt verstanden.
Um das andere nochmal kurz aufzugreifen, du kannst natürlich Leuten jetzt außerhalb des Arbeitsverhältnisses, wenn du sie ordentlich informierst, ziemlich viel bei der Einwilligung letztendlich abfordern. Ne? Es ist nur, und das hatten wir jetzt auch als Thema schon häufiger mal, die Frage, wie du das dann formulierst und ob du es schaffst, sie so zu belehren, dass das in Ordnung ist, und das ist bei Transfer in die USA zwar möglich, aber jetzt nicht gerade einfach.
Naja gut, und dann haben wir halt noch das Problem, was wir überall haben, dass die Einwilligung jederzeit widerrufbar ist. Das eine, und das andere ist halt, dass sie auch informiert erfolgen muss. Und dazu würde ja wahrscheinlich auch dazu gehören, dass der Arbeitgeber der Geldgeber sehr genau erklärt, wozu er diese Aufnahmen braucht, was er damit macht, wo er sie weiterverarbeitet und so weiter und so fort.
das ist ja die Krux, die wir mit dem Datenschutzrecht an jeder Stelle haben. Also diese Informiertheit, die brauche ich bei 6.1b, bei der Durchführung von Verträgen, die brauche ich bei der Abwägung von Interessen, die brauche ich natürlich auch bei der Einwilligung. Und bei der Einwilligung kommt noch hinzu, dass hier in diesem Fall auch die Vorschriften, die strengen Vorschriften der Klauselrichtlinie oder sagen wir mal des AGB-Rechts anwendbar sind, die eben auch besagen, dass ich solche Vereinbarungen an dem scharfen Maßstab des Verbraucherschutzes zusätzlich noch messen lassen muss. Das heißt, das, was dann so lang ist, dass es auch wirklich vollständig ist, das ist noch lange nicht transparent oder fair. Und das führt dann dazu, dass bestimmte Sachverhalte tatsächlich nur noch sehr, sehr schwer einwilligungsfähig sind. Zum Beispiel euer Datentransfer in ein Drittland, für das kein Angemessenheitsbeschluss vorliegt. Das wird halt sehr schwer, weil ich gar nicht weiß, worüber ich genau belehren soll.
Gut, ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen in medias res und schauen uns mal konkret an, welche Möglichkeiten denn Arbeitgeber oder beziehungsweise Geldgeber haben, ihre Mitarbeiter zu überwachen und ihre Tätigkeiten nachzuvollziehen hinterher. Gehen wir es mal Stück für Stück durch. Wir könnten anfangen, mal über die Überwachung von E-Mail-Konten zu sprechen, also die im geschäftlichen Umfeld genutzt werden. Was ist da erlaubt und was ist verboten? Wer möchte zuerst?
Ich fange vielleicht mal an und Peter korrigiert mich dann oder ist anderer Meinung. Das ist ein Thema, was mich jetzt persönlich, glaube ich, seit fast meine gesamte Arbeitszeit, also fast 20 Jahre beschäftigt. Ich würde es immer noch so sehen, auch in der DSGVO, dass der entscheidende Punkt da zunächst mal ist, hat der Arbeitgeber, ich bleibe mal bei dem Begriff, sonst werde ich verwirrt, ob der Arbeitgeber die Nutzung von E-Mails am Arbeitsplatz erstmal erlaubt oder verbietet. Daran, an dieser Grundordnung, knüpfen sich dann eine Menge Rechtsfolgen an. Viele Arbeitgeber denken, das sei eine total tolle Idee, die Privatnutzung zu verbieten. Das Blöde daran ist, wenn man die verbietet, da gibt es auch eindeutige Rechtsprechung zu, dann hat man den unangenehmen Pferdefuß, den viele Arbeitgeber nicht auf dem Schirm haben, dann muss man das nämlich auch überwachen. Und das ist irgendwas, was kein Arbeitgeber möchte, weil es jede Menge Unfrieden im Betrieb gibt, wenn man da mal was rausfindet. Und es ist auch nicht so ganz einfach gemacht. Also würde ich wenigstens empfehlen, 4-Augen-Prinzip, wenn nicht 6-Augen-Prinzip, sich da einmal im Monat oder in welchem Umfang auch immer hinzusetzen und die Mails der Kollegen durchzusehen. Das macht keiner gerne. Hat aber natürlich den Vorteil, ich muss es nicht nur überwachen, ich darf es auch überwachen. Das heißt noch lange nicht, dass ich alles mir flächendeckend ansehen kann, aber ich darf.
Das klingt nach einem sehr großen Vorteil.
Aus Arbeitgeber. Du
argumentierst gerade sehr
aus Arbeitgeber. Ja, ich prüfe das in der Regel aus Arbeitgebersicht, ja. Das sind Jobkrankheiten, weil man wird ja selten von Endkunden damit beauftragt, das zu prüfen. Hat aus Arbeitgebersicht Vorteile, weil man eben auch mal drauf schauen kann. Und es gibt eben auch so Zugriffsmöglichkeiten bei Krankheit und Ausscheiden, wo das dann immer zum Thema wird. Und diese Problematiken stellen sich halt meistens dann, wenn man Mitarbeiter im Unfrieden ausscheidet. Und dann ist es nicht geregelt. Und da hatte ich also wirklich zig Fälle. Helfen kann dann eine Betriebsvereinbarung, die würde ich hier auch immer empfehlen, wo dann halt mit dem Betriebsrat gemeinsam festgelegt wird, welche Möglichkeiten der Überwachung es gibt. Ob es welche gibt, ne, kann man sich dann einigen. Das ist so im Wesentlichen die Geschichte bei der Überwachung von E-Mails. Sprich, sie ist, wenn überhaupt, nur dann erlaubt, in größerem Umfang, wenn die Nutzung von E-Mails verboten ist. Wobei ich da auch immer noch ein anderes Problem dabei habe, bevor ich an Peter übergebe, nämlich die Frage, ich kann natürlich das Versenden von privaten E-Mails verbieten. Ich kann aber den Mitarbeitern ja nicht verbieten, private E-Mails zu empfangen. Also wenn zum Beispiel meine E-Mail-Adresse auf der Website des Unternehmens steht und mich schreibt jemand an, ne, hallo Jörg, geht's dir gut? Übrigens hat dein Kind immer noch die und die Erkrankung, ne, dann sind das hochsensible Daten. Wo mir der Arbeitgeber natürlich nicht per se verbieten kann, wie soll er das auch, die zu empfangen? Da kann ich ja gar nichts dran machen. Das ist so ein bisschen die Problematik, die ich da sehe.
Ja, also ich kann dazu wenig noch hinzufügen. Also ich sehe das genauso. wie Jörg. Ich habe dafür in der Praxis auch außer der Betriebsvereinbarung keine wirkliche Lösung. Außer dass die viele, sag ich mal, Gerichte mittlerweile sagen, du fällst jedenfalls als Arbeitgeber nicht zwangsläufig mehr oder nicht mehr ganz so leicht wie noch vor 10 Jahren in den Anwendungsbereich des Telekommunikationsrechts. Allerdings sprechen wir heute auch nicht mehr nur von E-Mails, sondern dann gibt es ja so coole Tools, so intranet-ersetzende Tools wie in Slack oder wie in Bootcamp oder Asana. Wenn ich das natürlich öffne für Drittkommunikation, hole ich mir natürlich noch ganz andere Probleme ins Haus. Und dann aus Kosteneinsparungsgründen werden auch gern mal betriebsinterne Abläufe oder Apps oder eben Mail-Accounts auf Privatgeräten installiert. Das war mal unter dem Stichwort Bring Your Own Device ein Riesenthema, auch wieder fast vor 10 Jahren. Mittlerweile hat sich das ein Stück weit abgeschwächt, aber nicht, weil das Problem geringer geworden ist, sondern weil es einfach nicht handelbar ist, aus meiner Sicht. Aber ja, also es gibt natürlich bestimmte Grenzen, die dazu beachten sind. Und in der Praxis, wie ich es erlebt habe, kommt es dann häufig dazu, dass zwar ein unrechtmäßiger Zugriff zum Beispiel auf so einen Mail-Account erfolgt, man sich dann aber eine alternative Kausalkette zurechtlegt, wonach dann doch irgendjemand zufällig beim Schreiben anwesend gewesen war und hat diese E-Mail zufällig mitgesehen oder mitgelesen. Das sind dann natürlich so Tricksereien in arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen. In der Regel führt ja eine solche, werden ja solche Auseinandersetzungen geführt nur als Scheingefechte oder als Hebel, um in arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen zum Beispiel eine Abwendung nach oben zu treiben. Selten geht es um die Angelegenheit als solche.
Ich habe noch eine ergänzende Frage. Ich weiß nicht, ob ihr die mir beantworten könnt. Es gibt ja auch die E-Mail-Archivierungspflicht für Unternehmen. Sprich, ich glaube, korrigiert mich, wenn ich mich irre, ich glaube 10 Jahre, Jörg, aus steuerrechtlichen Gründen. Ne? Das heißt, Unternehmen sind quasi gezwungen, die Mitarbeiter-Accounts zu archivieren und behelfen sich ja, glaube ich, teilweise damit, zumindest wenn es in den privaten Anwendungsbereich reingeht, der vielleicht bei Betriebsvereinbarung gestattet ist, dass dann bestimmte Orte nicht mitgesichert werden oder wie auch immer. Aber wahrscheinlich werden die meisten Mitarbeiter auch vergessen, wirklich jede Mail da reinzupacken.
Ja, machst du das noch? Das ist ja bei Heise genauso, weil wir haben ja auch so eine Regelung. Ja. Wie packst du deine privaten Mails weg in den Ordner privat? Hast du überhaupt einen Ordner privat?
Nee, also ich würde auch gerne meine beziehungsweise, das wollte ich eigentlich fragen. Wie ist denn das, wenn es jetzt zum Beispiel irgendwie zu irgendwelchen Auseinandersetzungen mit dem Mitarbeiter kommt oder so? Oder wer, aus welchen Gründen darf denn auf dieses Archiv, das ja dann existieren muss, zugegriffen werden? Zum Beispiel auch bei, wir hatten ja vorhin das Thema strafrechtliche Ermittlungen, darf dann auch 10 Jahre in die Vergangenheit zurückgeguckt werden und dieses Archiv geöffnet werden? Keine Ahnung.
Jörg vielleicht?
Ja, das ist so ein Thema, mit dem beschäftige ich mich auch seit Ewigkeiten und ich erzähle dann auch in Vorträgen seit Ewigkeiten den gleichen Satz. Ich suche immer noch ein System, das diese Auseinandersetzung sowohl von den Archivierungspflichten als auch vom Datenschutz zusammenführt. Und da habe ich in 15 Jahren keins gesehen. Also ich sage den Leuten dann immer, sie können sich aussuchen.
Mit System meinst du jetzt eine Softwarelösung? Oder? Softwarelösung,
okay. Ja. Da sage ich den Leuten immer, sie können sich aussuchen, wollen sie ein Archivierungsschwein sein oder ein Datenschutzschwein? Eins von den beiden werden sie sein müssen, weil es eben in fast allen Fällen nicht möglich ist, diese privaten Mails mit privaten Inhalten von den geschäftlichen Mails, die ich archivieren muss, zu trennen. Das ist einfach nicht möglich, ne, ohne reinzugucken. Von daher ist das problematisch. Die sind aber ziemlich streng zweckgebunden. Also die dürfen, die im Archiv liegen, dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden und da darf auch nicht irgendwie jemand ran. Ich würde schon sagen, wahrscheinlich, dass man im Rahmen von einem berechtigten, nachweisbaren Verdacht möglicherweise in einem Strafverfahren, weiß nicht, Peter, wie du das siehst, darauf zugreifen darf, aber nicht zum Beispiel in einem Arbeitsrechtsprozess oder so.
Also wir haben dort auch einen grundsätzlichen Konflikt. Es gibt halt irgendwie so ein paar nationale Regelungen, die auch schon teilweise sehr alt sind, also aus der Abgabenordnung oder aus dem HGB. Und dann haben wir noch diese Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern etc., GOBD kurz abgekürzt, was ein tolles Vertriebstool für Softwarehersteller war in der letzten Zeit. Das Problem ist zum Beispiel, dass Teile der GOBD aus meiner Sicht europarechtswidrig sind. Das macht in der unternehmerischen Praxis unheimlich viel Spaß. Das heißt, ich müsste sie eigentlich gar nicht befolgen oder zumindest muss sie auch nur europarechtskonform angewandt werden. ein Punkt, glaube ich, sollte klar sein. Wenn ich personenbezogene Daten verarbeite, dann hat die DSGVO eben Anwendungsvorrang vor allen nationalen Regelungen. Aber wie gesagt, es macht halt wenig Spaß, jetzt solche sehr detaillierten Regelungen, die auch mit einem gewissen Vertriebsdruck in den Markt reinkommen, jetzt daraufhin abzuprüfen, ob sie an jedem Punkt den Gummiklauseln der DSGVO widerstehen. Also auch das ist natürlich ein Riesenthema und Löschen generell, Löschen ist, glaube ich, das, worüber niemand bei der DSGVO gerne spricht, weil es einfach schmerzhaft ist und sehr, sehr schwer ist, diese Unmengen an Daten, die mittlerweile entstehen. Wir haben von 60 Gigabyte Mitarbeiterdaten gesprochen, aber ich sag mal so, was ein ERP-System am Tag abwirft, das ist ja ein Vielfaches davon, wie ich damit umgehe. Und dafür eine technische Lösung zu finden, das ist quasi schon fast der Stein der Weisen.
Mhm. Und natürlich das Ganze gegen den Willen von diversen Abteilungen, sei es die IT-Abteilung, die irgendwie sagt, oh, wir müssen Zugriffe nachweisen können, auch gerne mal 300 Tage gegen den Willen des Vertriebes, oh, wir müssen alle Kundendaten speichern, wir könnten sie vielleicht nochmal gebrauchen. Ne? Also auch da hat man natürlich auch als williger und wissender Datenschützer eine ganze Menge Widerstand.
Ja. Aber lass uns mal konkret zu den Mitarbeitern kommen. Das nächste, was wir uns auf unsere kurzen Liste notiert hatten, waren Data Loss Prevention Tools. Jörg, was ist das und warum kann der Einsatz durchaus sinnvoll sein?
Naja, das ist eine sehr breite Überschrift für diverse Systeme. Ich würde es hier mal auf der einen Seite, da ist es, glaube ich, nicht so 100%ig zu Hause im Bereich Backups, aber insbesondere eben darin zu überwachen, dass keine Daten aus dem Unternehmen abfließen, von denen das nicht gewünscht ist. Und das heißt natürlich auch, dass man damit zwangsweise, wenn man das wirklich sehr ernst nimmt, und man muss es ernst nehmen, wenn du jetzt, sagen wir mal, eine Bank bist, oder ich würde auch sagen, bei Medizindaten, bei müsste man sowas einsetzen, da wird es wahrscheinlich viel zu wenig eingesetzt, Daten, die halt verhindern, dass hier aus dem Unternehmen Sachen rausfließen, die es nicht dürfen, sei es, dass die ein Leck hast, sei es, dass der Mitarbeiter die mitnimmt und all die Sachen, die dadurch verhindert werden. Und das geht natürlich in der Praxis nur, indem ich auch ziemlich hart in die Rechte der Mitarbeiter eingreife und die natürlich bis zu einem bestimmten Punkt auch überwache, weil ne, logischerweise ohne geht's nicht. Und das ist so eine dieser Gegensätze, ne, wo das besonders hart aufeinander trifft, der Wunsch und sogar auch die Pflicht, das ist ja auch eine Compliance-Geschichte, das zu überwachen, trifft hier den Datenschutz der Mitarbeiter. Und das ist in der Praxis ganz schwer und auch meiner Ansicht nach immer nur im Einzelfall aufzulösen.
Ja, also sehe ich genauso. Ich kann den Sinn von einem Data Loss Prevention Tool durchaus verstehen. Ich will halt nicht, dass nachts plötzlich von einem Mitarbeiterrechner aus nicht nur Gigabyte, sondern Terabyte an Daten abfließen, was ja heute durchaus möglich wäre. Was ich aber sehe bei Data Loss Prevention Tools, die sind customized made in USA. Und dann werden sie ausgerollt weltweit. Das ist ja ein Thema, was wir immer wieder haben. Und dann kommen sie mit diesen wunderbaren Funktionalitäten der Mustererkennung zum Beispiel. Das heißt, die scannen also auch dein Word-Dokument auf bestimmte Inhalte ab. Die scannen deine E-Mails ab und machen dann mit der Mustererkennung sagen, und das hätte nie rausgehen dürfen. Verarbeiten das bei Drittdienstleistern dann wieder zum Beispiel im Drittland. Und versuchen daraus eben bestimmte Missbrauchsmuster entweder zu erkennen, verarbeiten es also für eigene Zwecke, was wieder besonders schön ist, oder eben geben dem Unternehmen mehr Informationen an die Hand, als es eigentlich haben sollte. Und hier ein ausgewogenes Verhältnis zu finden, halte ich für extrem schwierig, weil ich, wie gesagt, ich kaufe voreingestellte Produkte. Schöner Verstoß gegen Privacy by Design und Privacy by Default, das mal dahingestellt. Ich kaufe vorkonfigurierte Systeme, die kriege ich am Ende gar nicht datenschutzkonform wieder runtergeregelt, sag mal auf europäische Normen oder auf ein gesundes Maß runtergeregelt. Ich sag mal so, und dann habe ich das Riesenthema aus sicherheitstechnischer Sicht, dass natürlich, wenn ich dann so ein System habe, das eine Verschlüsselung aufbricht, also SSL entschlüsseln, das hatte Jörg ja auch angedeutet, wenn ich das habe, dann habe ich natürlich auch einen Exploit in meinem System drin. Ne? Also dann ist das Vertrauen geht dann halt eben zum Data Loss Prevention Tool rüber. Kann das Vertrauen auch wirklich, dass man in das System setzt, auch wirklich erfüllen? Habe ich Fragezeichen? Any exploit is a total exploit, heißt es ja so schön. Also das sind Sachen, wo wirklich Juristen und vor allen Dingen die ITler ganz, ganz eng miteinander arbeiten sollten.
Aber nehmen wir an, ein Unternehmen setzt so ein Tool ein, was es aber dann auf jeden Fall tun muss, denke ich, oder korrigiert mich, wenn ich mich irre, ist die Mitarbeiter darüber umfassend informieren, dass so ein Tool eingesetzt wird, oder?
Ja, das muss man hier, das ist bei diesen ganzen Sachen, also wir haben ja auf der Liste stehen Data Loss Prevention Tools, Virenfilter passen hier sicher auch rein, SSL-Entschlüsselungssysteme, Firewalls wird man hier sicherlich noch mit draufsetzen. All diese Sachen sind grundsätzlich dazu geeignet, auf der einen Seite sicher und notwendig betrieben zu werden für die IT, aber auf der anderen Seite eben auch die Mitarbeiter zu überwachen. Und da gilt es zum einen, einen gesunden Spagat zu finden. Einen gesunden Spagat ist irgendwie einen gesunden Mittelweg zu finden. Und aber zum einen werde ich die Maßnahmen den Mitarbeitern auch erklären müssen. Das ist auch eben auch ganz wichtig. Also das geht ja sowieso generell, diese Transparenzanforderungen in der DSGVO, machen aber die wenigsten Unternehmen. Ich will mein eigenes da nicht ausschließen.
Ja, also gesunder Spagat, ich bin über 40, das gelingt mir definitiv nicht. Aber gebe dir völlig recht, das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Und Transparenz führt dazu, dass ich eigentlich vor der Einführung eines solchen Tools eine sogenannte Datenschutzfolgeabschätzung durchführen muss. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es eine Datenverarbeitung im großen Ausmaße von beschäftigten Daten, das sind die Trigger alle gezogen. Und dann ist eigentlich eine DSFA fällig, ohne die das Ganze zu einer rechtswidrigen Verarbeitung wird. Und im Rahmen dieser Datenschutzfolgeabschätzung gibt es ja auch die Pflicht des Dienstleisters, dann mitzuwirken und mehr Informationen zu liefern. Das ist ein Punkt, an dem ganz viele Datenschutzfolgeabschätzungen in sich zusammenfallen und kollabieren, weil der Dienstleister nicht will oder nicht sagt oder nicht darf oder sich auf Geschäftsgeheimnisse beruft und sagt, ich sag euch nicht, was in meiner Machine Learning Blackbox alles drin ist und drin bleibt. Und dann habe ich ja eigentlich ein Problem. Denn wenn dann ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, ich möchte mal so diese Jedermannsauskunft, diesen Artikel 15 DSGVO ziehen, und dann muss ich plötzlich mal sagen, was sind denn das alles für Daten gewesen von dir und wo sind sie überall hingelangt? Da muss ich auch alle Empfänger angeben. Wenn ich nicht weiß, was dort gespeichert ist und es aber auch nicht ausschließen kann, dann habe ich das Problem, dass meine Auskünfte falsch, unvollständig oder irgendwie irreführend sind. Das macht dann natürlich auch wenig Spaß. Also diese Komplexität bei jedem IT-System, die dann juristisch sich nach hinten dran aufbaut, das erfordert viel eine hohe Schmerztoleranz bei allen Beteiligten, sag ich
mal. Und darüber haben wir ja vor 2 Wochen gesprochen, Jörg, mit Tim. Es gibt ja auch jetzt das erste Urteil dazu, dass wenn diese Auskunft, die der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber verlangt, nach Artikel 15 unvollständig oder falsch ist, dass er das dann auch ein immaterieller Schadensersatzanspruch besteht. Ne? Das, also zumindest sind doch da in dem einen Fall, glaube ich, 5.000 Euro zugesprochen worden, ne?
Genau, das war ein bisschen fragwürdig, das Urteil, aber dem Grundsatz gilt schon. Und übrigens, um das noch zu ergänzen, wenn es hier nicht mit unserem Thema zusammenhängt, es gibt inzwischen auch das erste Urteil, das hatten wir vor 2 Wochen noch nicht, was in einem Schadensersatz für immateriellen Schaden ausspricht. Landgericht weiß ich gerade nicht. Weiß es jemand? Was jedenfalls gesagt hat, es gibt da war eine Xing-Nachricht von einem Arbeitgeber, von dessen passt es ja vielleicht doch ganz gut, wo es um Gehaltsverhandlungen und Ähnliches ging, war an einen falschen Empfänger bei Xing geschickt worden. Und dafür hat das Landgericht 1.000 Euro Schadensersatz, Schmerzensgeld zugesprochen und auch noch 1.000 Euro Anwaltsgebühren, weil ja überraschenderweise auch die Abmahnung wohl für gerechtfertigt erklärt wurde. Das nur als kleines Update.
Das war auch beruht auf DSGVO, ja?
Ja, genau. Das ist genau das Thema, was wir vor 2 Wochen hatten, nämlich okay. Die Frage, kann ich Schadensersatz, Schmerzensgeld für solche immateriellen Schäden erhalten?
Da werden wir sicherlich in Zukunft noch eine ganze Menge erleben. Also schon, dass der bloße Einsatz von rechtswidrigen Tools, die Frage, ob das dann schon einen Schadenersatzanspruch auslöst nach der DSGVO, und muss man ein bisschen vorsichtig sein mit diesen ganzen Begrifflichkeiten. Da wird natürlich auch momentan sehr viel publiziert von Unternehmensseite, die diese Ansprüche natürlich überhaupt nicht sehen wollen. Ne? Noch nicht mal 5 Euro wollen die dafür sehen. Aber die DSGVO oder der EuGH schlussendlich, die werden diese sehr, sehr enge nationale Auslegung mit Sicherheit früher oder später planieren, weil in der DSGVO stehen halt ganz andere Anforderungen drin an das Thema Schadenersatz. Insbesondere, es muss abschreckend sein. Und da steht auch nichts von der tiefgreifenden Persönlichkeitsrechtsverletzung drin, die wir ansonsten manchmal so im Presserecht haben. Also da wird schon noch einiges passieren. Das wird den Compliance-Druck auf Unternehmen erhöhen. Compliance-Druck ist ja auch nur eine freundliche Formulierung für diese 35 Millionen Bußgelder am laufenden Band. Das will ja eigentlich auch niemand haben, weil wir dann ja Spitzenreiter sind im Ruinieren der deutschen Wirtschaft. Das will ja auch niemand haben. Aber es wird uns jedenfalls nicht langweilig als Datenschutz- und IT-Juristen, da glaube ich dran.
Nicht langweilig, wird uns auch beim Einsatz von Keyloggern.
Oh, die sind schön, ja.
Ja, sag mal, wie würdest du Keylogger einordnen?
Also Keylogger, ich kenne eine Reihe von Tools. Ich kann mir jenseits einer reinen Testumgebung, wo man so User Experience Experimente macht, also keinen zulässigen Einsatz, jedenfalls nicht im Beschäftigungsverhältnis vorstellen. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass ja Keylogger auf Webseiten laufen. Die heißen dann halt nur zum Beispiel Facebook Conversion Pixel beim Checkout oder sind dann sowas wie Hotjar. Es gibt, glaube ich, auch noch von ein paar russischen Anbietern von Yandex gibt es auch noch mit Yandex Metrica solche Sachen. Das sind nichts anderes als Keylogger. Und im Beschäftigungsverhältnis ist das verbreitet. In UK weiß ich, dass die haben ja sowieso irgendwie so gerade so eine Schwebesituation, also dass sie europäisches Recht nicht wirklich mehr ernst nehmen können, wenn es halt nur noch maximal zwei Monate Geltung beanspruchen soll. Da werden die Keylogger verwendet, um eben punktuell Mitarbeiter im Homeoffice zu überwachen und zu sagen, schreibt er wirklich gerade eine E-Mail oder surft er nach Porn oder arbeitet er wirklich an den Sachen, die ihm übertragen wurden. Und das ist, also Keylogger greifen wie kaum etwas anderes, weil sie verdeckte, also heimliche Überwachung sind, in die gegebenenfalls Privatsphäre.
Aber wenn ich jetzt vom Arbeitgeber darüber informiert werde, dass er einen Keylogger einsetzt, ändert nichts, ne?
Also was heißt informiert? Also ist das, dann sind wir als Juristen, gucken wir auf die generalisierende Norm, gucken wir, ob das im 26 des BDSG, ob der irgendwas dafür hergibt, ist das erforderlich? Ist das erforderlich zur Durchführung des Arbeitsverhältnisses oder gibt es mildere Mittel? Also anlassloses Keylogging kann ich mir nicht wirklich als rechtfertigungsfähig vorstellen. Und wie wir schon gesagt haben, mit einer Einwilligung, da gibt es Grenzen. Und das ist eigentlich die Totalüberwachung am PC. Also nicht, dass wir die nicht hätten an anderer Stelle, aber im Arbeitsverhältnis muss halt jemand dafür gerade stehen.
Wenn es eine Beschwerde gibt einer Mitarbeiterin, das ist jetzt mal wild rumgesponnen, die sagt, sie wird von einem bestimmten Mitarbeiter sexuell belästigt oder gestalkt oder wie auch immer. Also der Arbeitgeber oder sie wirft dann schon eigentlich eine Straftat vor. Nehmen wir das mal an. Gibt das dem Arbeitgeber mehr Rechte, vielleicht mal temporären Keylogger einzusetzen?
Also wenn
oder sollte er sich dann einfach an eine Strafverfolgungsbehörde wenden oder sie?
Das sowieso, das ist aber nochmal eine andere Frage. Ich würde das hier vielleicht in wirklich extremen Ausnahmefällen mit schwerer Straftaten, also Vorwurf von Belästigung alleine würde hier sicherlich nicht reichen. Wenn hier schwere Straftaten im Raum stehen und es kein anderes Mittel gibt, um das zu überwachen, also nicht man zum Beispiel die E-Mails raussuchen kann oder so, das wäre ja ein milderes Mittel, wäre das vielleicht mal im Einzelfall zulässig, aber ich bin da auch bei Peter, wir sind heute entsetzlich einig.
Mich freut das. Ich finde das schön, mal ein bisschen Harmonie hier.
Ich finde das ja auch mal ganz schön, ein bisschen zu streiten, aber wir müssen es ja auch nicht.
Es gibt Fälle, in denen solche Dinge immer möglich sind. Ne? Also ich sag mal so, wenn es um das Verbreiten von, um Vorbereitung staatsgefährdender Straftaten geht, wenn es um also Terrorismus geht, wenn es um Verbreitung von Kinderpornografie am Arbeitsplatz geht, sowas soll ja schon mitunter auch in der Justiz vorgekommen sein, dann kann es durchaus sein, dass ich so einen Keylogger installiere. Aber da ist dann möglicherweise die Rechtsgrundlage nicht mehr das Beschäftigungsverhältnis, sondern genau das, was der Jörg angesprochen hat, nämlich dass die Strafverfolgungsbehörde repressiv vorgeht gegen bestimmte Personen. Wir reden ja auch immer mal wieder von unseren diversen Bundes- oder Landestrojanern, die natürlich auch nicht Halt machen vor dem Dienst PC oder Diensthandy. Aber wie gesagt, das hat mit dem Thema DSGVO ja weniger zu tun.
Aber dann drehen wir das Ganze rum und können Unternehmen eigentlich empfehlen, auch wenn so ein Verdacht geäußert wird im Unternehmen, wie auch immer, wendet euch zuerst mal an eine Strafverfolgungsbehörde und sprecht ab oder lasst euch die Maßnahme von denen aufdrücken quasi.
Ja, immer.
Aufdrücken ist für sonst. Lasst
oder lasst euch beraten.
Ja, wie auch immer, lasst euch beraten. Genau.
Aber so ein Keylogger-Fall ist wirklich ein schöner Fall für Schadensersatzansprüche unter der DSGVO. Also das muss man auch sagen. Also da ist extrem naheliegend. Dann haben wir nämlich das Zusammenfallen, dass man nach nationalem Recht einen Anspruch hätte, relativ unstreitig. Also der wird eigentlich glatt durchgehen und die DSGVO verstärkt das Ganze noch. Ich kann vor diesem Hintergrund natürlich wirklich nur davon abraten, das zu machen. Außerdem, so ein Keylogger ist ja nur bei oberflächlicher Betrachtung unsichtbar. Ne? Ich krieg das ja schon mit.
Nun gibt es Dinge, die sehr häufig eingesetzt werden. Das ist nämlich, sind Ortungssysteme. Ne? Also jeder kennt das. Der UPS oder der DHL-Fahrer, der die Ware liefert, der wird das Auto ist natürlich mit einem Tracking-System versehen, mit einem GPS-Empfänger, der die Daten dann, die Ortungsdaten an die Zentrale zurückschickt, sodass man jederzeit sehen kann, wo das Auto steht. Bei Amazon finde ich das übrigens noch viel krasser. Da kannst du wirklich genau gucken, wann das Amazon-Auto in welcher Straße steht. Also auch ganz offiziell im Tracking-System für die Kunden. Es gibt diese ganzen Fälle, Geldtransporte, aber was ist mit dem, da ist es wahrscheinlich legitim, könnte ich mir vorstellen, wenn man das vereinbart, aber wie ist es zum Beispiel mit Außendienstlern, die einen GPS-Tracker in ihr Auto gepflanzt bekommen, in ihren Dienstwagen und andere Fälle? Wer möchte? Jörg? Wie siehst du es?
Kritisch. Das geht natürlich. Aber dafür muss der Arbeitgeber mir sehr, sehr detailliert, wenn ich das jetzt prüfen würde, sehr, sehr detailliert ein sehr gut begründbares Notwendigkeit vorhalten, warum er das tun wird. Wenn das jetzt zum Beispiel ein Security-Mitarbeiter ist, der nachts alleine durch irgendwelche gefährlichen Gebiete läuft, um Werkschutz zu machen oder so, dann wird es sicherlich Sinn machen, den auch zu tracken. Es wird sicherlich Sinn machen, Gefahrguttransporte zu tracken. Es wird wahrscheinlich auch in gewissem Umfang Sinn machen, Auslieferer zu tracken. Da wird es dann schon wieder ein bisschen kritischer, aber da macht es sicherlich auch Sinn, um halt die Wege ordentlich berechnen zu können. Ne? Und dann wird es aber schon wieder irgendwann schwierig. Also ob ich jetzt zum Beispiel Pizzaboten unbedingt detailliert tracken kann, das wäre für mich schon wieder so eine Grenzgeschichte. Und dann geht es immer weiter runter. Ne? Also eine Krankenschwester, die zu Patienten fährt, die muss ich sicherlich nicht tracken. Also da sehe ich jetzt keine Notwendigkeit. Das ist dann letztendlich eine Frage des Einzelfalls, wobei die vereinzelte grobe Ordnung häufiger eben mal zu sein kann. Wenn ich eine Ganzzeitüberwachung habe, dann bin ich wieder eben in dieser Problematik, dass das im Prinzip gar nicht zulässig ist und eben auch nur dann, wenn es wirklich sehr, 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 sehr gute und gewichtige Gründe dafür gibt.
Aber wenn wir jetzt das Beispiel DHL oder andere Lieferservices nehmen, ne, Paketdienste, die ausliefern, natürlich einerseits ist dieses Tracking natürlich dazu da, um den Kunden einen Service zu bieten. Ne? Andererseits ist es aber natürlich auch ein sehr, sehr gutes Überwachungstool. Ich habe vor einer Stunde hier ein Amazon-Paket bekommen.
Ich auch.
Und hab genau gesehen, der hatte vorher noch 8 Drop-Offs oder so und habe gesehen, welcher Straße er ist und habe das erste Mal, ehrlich gesagt, heute gesehen, habe das im Live-Tracking gesehen, wie er sich unserem Haus nähert und konnte dann runtergehen, als er da war. Und ich habe in dem Moment habe ich ihn ja auch identifiziert, habe ihn gesehen, habe sein Kennzeichen gesehen, weiß also jetzt, wo er sich die letzte Stunde aufgehalten hat. Also auch für mich als Kunden wird auf einmal auch personenbezogen transparent, was der in der letzten Zeit gemacht hat. Fand ich jetzt sehr problematisch.
Ach, das eine, also ich glaube nicht, dass das rechtskonform eingesetzt wird von Amazon. Also die DSFA möchte ich sehen. Aber das Lustige ist ja, ne, wenn jemand zu mir kommt, dann komme auch ich zu dieser Person. Das heißt, das ist ja eine schöne Artikel 14 Datenerhebung, die noch dazu kommt. Kann man ja auch mal bei Amazon die Informationen anfragen, ob man denn über dieses Bewegungsprofil, was Amazon dann hat, wo man nämlich selbst Teil davon ist, mit informiert wird. Angemessen Artikel 14 der DSGVO fordert das ja eigentlich. Aber die Technologie ist ja auch bei der Mitarbeiterüberwachung schon meilenweiter. Wir reden ja von dieser Stressmessung von immersiven Technologien, dass sich quasi die Sauerstoffkonzentration im Blut oder den Stresspegel messen kann, damit die Menschen besser funktionieren. Ne? Ich meine, die werden dann nach Hause geschickt, ohne Bezahlung natürlich, aber dann können sie sich schön erholen. Das erleben wir. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, also wenn wir nur von den Standortdaten reden, also seit 30 Jahren sind Standortdaten ja immer irgendwie sensibel, obwohl wir sie ständig verlieren an jeder Stelle. Aber die Ortung bei dienstlich privater Nutzung. Und da sind wir auch bei den Auslieferdiensten wie einem Hermes oder wer auch immer dann für Amazon und die großen fährt. Sobald die das gemischt privat nutzen, ist die Ortung dann mit großer Wahrscheinlichkeit komplett unzulässig. Und da wer sich diese Berichte mal über die Hermes-Boten angeschaut hat, die leben ja teilweise in den Vans mit ihren Familien drin. Also wie gesagt, auch an der Stelle sehe ich das natürlich nicht nur kritisch, sondern würde sagen, wo sind denn dann unsere lieben Datenschutzaufsichtsbehörden, die ja so...
Das wollte ich gerade fragen. Sind denn irgendwelche Verfahren bekannt? Sind denn irgendwelche, ich meine, es muss natürlich auch Beschwerden geben, ne? Also, aber welcher Mitarbeiter, der unter Hochdruck steht, wird sich bei der Datenschutzbehörde beschweren?
Das ist ein Sozialstaatsproblem, was wir da haben. Es gibt bestimmte Bereiche und natürlich auch Arbeitsbereiche und Jobs, in denen der Zugang zum Recht quasi verwehrt ist, weil die Leute so wenig Geld haben oder sie sind halt zum Beispiel, sie sind gar keine Deutschen und glauben gar nicht daran, dass sie hier irgendwie Rechtsschutz bekommen könnten, obwohl sie tatsächlich bekommen könnten. Und da profitieren Unternehmen davon. Das ist dann so eine Gemengelage, aus der solche Sachen wie diese H&M-Geschichte entstehen könnten, indem sich eben niemand dafür wirklich interessiert und man einfach froh ist, den Job zu haben. Und weißt, man gibt die Privatsphäre dort direkt ab. Man könnte ja jederzeit was anderes tun, ne? Ist ja so sorgsam. Aber auch nicht nur diese, sag ich mal, leidlich prekär Beschäftigten sind, für die ist das problematisch. Wir reden ja bei einem Auto nicht mehr von einem GPS-Trigger, den ich extra einbauen muss, ne? Wir reden von Connected Cars, auch schöner Lehrbegriff, und von autonomem Fahren plus die ganzen Sensoriksysteme. Wenn ich mir anschaue, was dort alles an Zusatzdaten erfasst wird, und dann bin ich jetzt ein Unternehmen, habe eine Firmenflotte, lass meine Mitarbeiter fahren und neben mir lesen noch ungefähr 200 andere Diensteanbieter mit, wo meine Mitarbeiter sich alle bewegen. Das macht es natürlich auch alles nicht sonderlich einfach. Wenn man hier als Unternehmen nicht von vornherein, aber natürlich auch als Hersteller dieser Mobilitätsplattformen, sage ich vorsichtig, wenn hier nicht von vornherein auf Artikel 25 DSGVO, also Privacy by Design und Default achtet, dann wird das früher oder später auch ein Massaker werden. Weil in Zeiten, in denen vielleicht die Arbeitsplätze nicht mehr ganz so sicher sind, wir wissen es nicht, wir hoffen, die Corona-Krise wird nicht ganz so krass werden, aber dann kann man auch diese Stellen natürlich als Hebel nutzen und sagen, na, wo sind denn eigentlich die Informationen über meine Fahrzeugnutzungsdaten? Also wenn ich mit diesem Auto eine Weile mich bewegt habe, weil die liegen ja vor. Die liegen im Zweifel bei Tesla auf einem Server oder die liegen bei ja sonst wem. Das macht wenig Spaß.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Jetzt, da haben wir nochmal ein kleines um die Ecke denken. Also Tesla hat ja gerade den Big Brother Award bekommen, meiner Ansicht nach auch zu Recht, weil da fließen natürlich die ganzen Sensordaten und das sind halt extrem viele Sensordaten, inklusive den Kamerabildern, fließen die direkt in die USA, in die Tesla Cloud. Wenn mein Arbeitgeber mich eine Firmenflotte hat, die aus Teslas besteht und mich dazu zwingt, dieses Auto zu benutzen, was mache ich denn dann? War ganz blöd gefragt.
Spaß genießen. Wenn du Glück hast, hast du einen Betriebsrat, an den kannst du dich wenden. Wenn du Glück hast, hast du einen Datenschutzbeauftragten, an den du dich wenden kannst. Ansonsten nicht viel, ne? Also du hast die Chance, dich dann in den Markt rein entwickeln zu können, wie man so schön sagt.
Ja, also die Situation ist wirklich, wir reden ja von Technologie, die alle umwirft und überrollt. Es gab bis vor wenigen Jahren in Deutschland vielleicht 50 Leute, die sich intensiv mit dem Thema Datenschutz beschäftigt haben, in anderen Ländern pro Kopf vielleicht noch weniger. Das sind Sachen, die lassen sich nicht innerhalb von 2 Jahren oder 2,5 Jahren, wie wir jetzt die DSGVO haben oder das Thema Datenschutz irgendwie ernster nehmen, nicht lösen. Wir reden hier von einem Zeitraum von Dekaden. Also in den nächsten 20 Jahren brauchen wir eine Lösung dafür. Bis dahin müssen wir halt sehen, dass wir einigermaßen einen fairen Vollzug haben bei den Behörden, dass die sich dieser Themen überhaupt annehmen. Das macht es natürlich besonders schwer, weil die nicht unabhängig sind, weil sie ständig von der Politik gegängelt werden und zu wenig Geld bekommen. Wenn sie aber dann diese Methoden hätten oder diese Mittel hätten, dann würden sie vielleicht auch wieder gegen die Gastwirte vorgehen, wegen Corona-Listen, weil es so schön einfach ist und sich aber nicht um solche komplizierten Themen kümmern. Also das ist alles eine einzige unangenehme Gemengelage. Das Thema Connected Cars treibt die Autohersteller massiv um. Ja, also was sie tun, es ist völlig unklar, schon bei der Frage, wer ist denn überhaupt verantwortlich dafür? Einer, viele, gar niemand, also es soll angeblich auch verantwortungsfreie Fahren und Datenerfassen soll es ja auch geben. Da kann man manchmal den Kopf schütteln. Andererseits verstehe ich auch, dass das natürlich schwierig ist. Ingenieure denken nicht wie Juristen, Juristen nicht wie Ingenieure.
Und ja, das fand ich übrigens besonders lustig in den offensichtlich in der Datenschutzerklärung steht ja so sinngemäß drin, sie können der Einwilligung widersprechen. Also sie willigen automatisch ein mit dem Kauf, sie können der Einwilligung widersprechen, dann wenden sie sich bitte direkt an die USA. Allerdings müssen wir sie darauf hinweisen, dass ihr Auto danach wahrscheinlich nicht mehr funktioniert.
So negativ war es nicht formuliert. Ja, Teilaspekte nicht mehr funktioniert. Du kannst schon noch drin sitzen, aber es fährt dann halt nicht mehr.
Ach so. Aber wir müssen ein bisschen weiterkommen noch, denn das ganze Thema Videoüberwachung steht noch.
Ja, ich würde das Thema Videoüberwachung tatsächlich mal rausnehmen, weil wir dazu demnächst auch mal ein eigenes Thema haben. Da kann man im Prinzip hier mit Mitarbeitern vielleicht das ganz kurz zusammenfassen. Mhm. It's complicated und es ist kritisch und man sollte sich sehr genau überlegen, was man filmt. Dass man eben keine Dauerüberwachung damit betreibt. Es wird wahrscheinlich zulässig sein, besonders kritische Stellen aufzunehmen, wo eine besonders Sicherheitsgefahr ist. Aber da muss man halt immer gucken. Da muss man auch so eine Datenschutzfolgenabschätzung machen. Dazu sollten wir vielleicht auch mal eine Sendung machen, fällt mir dabei ein. Und das Ganze muss eben führen, dass es arbeitsrechtlich
Jörg. Ja. Wir hatten schon eine Folge zum Thema Datenschutzfolgeabschätzung.
Ach, tatsächlich.
Hat ja nachhaltig mit Ninja Mana.
Ah, stimmt. Ja, das war ja Wissenschaftsdaten
von. Ja, und da ging es um Corona-App.
Man darf keinen Anpassungszwang dadurch entwickeln und der Überwachungsdruck darf keinen Stress auslösen. Es müssen also Rückzugsmöglichkeiten bestehen. Aber das nur in aller Kürze. Ich denke, wir machen das nochmal als eigenes Thema. Und vielleicht, ja, was wir noch vielleicht machen könnten, ist uns mal so ein kurzen Blick in der verbleibenden Zeit in den Bereich des Homeoffice werfen. Auch da gibt es natürlich von Arbeitgebern, Geldgebern, wie man sie auch immer nennen will, ein erhebliches, ja, vielleicht auch nicht völlig unnachvollziehbares Interesse daran zu gucken, dass die Leute eben in dieser Zeit auch arbeiten, weil natürlich die Möglichkeit, was anderes zu tun, sehr viel größer ist. Peter, würdest du da die Möglichkeiten und Grenzen von Überwachung sehen?
Also Homeoffice im Sinne, wie wir es gerade jetzt in der Corona-Zeit erleben. Das heißt,
mobiles Arbeiten.
Die gemischte Nutzung, die gemischt privat-geschäftliche Nutzung der eigenen Küche mit Kindern im Hintergrund und der Kaffeemaschine im Vordergrund. Da halte ich jegliche Art von Überwachung von vornherein für unzulässig, weil es das Sanctum Sanctorum der Menschen ist. Das ist also der private Rückzugsbereich, meine eigene Küche. Vom Schlafzimmer wollen wir gar nicht reden. Da gehört das überhaupt nicht hin. Wer seine Mitarbeiter tatsächlich gelegentlich kontrollieren möchte, der muss dann dafür sorgen, dass sie einen zentralen Arbeitsplatz bekommen, entweder im Unternehmen oder an anderer Stelle oder abgegrenzt in einer Wohnung. Das kann man machen. Es gibt ja Unternehmen, die stellen dafür auch Geld bereit, dass man sagt, ich habe dort ein kleines Kämmerchen, das wird mir aber dann vom Arbeitgeber entsprechend eingerichtet und bezahlt. In allen anderen Fällen, wenn ich halt wirklich mein Privatleben mit dem Berufsleben vermische, sehe ich schon an anderen Stellen Probleme. Es ist halt so, es ist halt Krise. Aber für die Mitarbeiter Überwachung wenig, ganz, 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 ganz wenig Raum. Da muss man halt an anderer Stelle dafür sorgen, dass die Performance oben bleibt, indem man
soweit die Theorie, ne, Peter? Also, aber was brauche ich beim Homeoffice-Arbeitsplatz? Das ist eine Kamera am PC, das ist ein Mikro am PC, das ist eine Teamwork-Software aller, keine Ahnung, Team, Slack, wie auch immer. Oder jetzt Google Workplace, was gerade vorgestellt wurde. Da gibt es dann wahrscheinlich auch nochmal neue Dimensionen der Mitarbeiterüberwachung, könnte ich mir gut vorstellen.
Nein, das ist doch.
Nein, ja, okay, dann eben nicht. Wir werden das Produkt ja sehen dann Ende des Jahres, wenn es auf den Markt kommt. Ich bin mal sehr gespannt. Naja, zumindest die Werkzeuge sind alle da, ne?
Ja, die Werkzeuge sind da. Ich kann natürlich auch mit einem Hammer nehmen und meinem Nachbarn die auf die Finger hauen. Dafür ist der Hammer nur nicht gedacht gewesen. Nein, also es bleibt dabei. Also die rechtlichen Rahmenbedingungen sind extrem strikt für die Mitarbeiterwachung. Schon immer, schon am normalen Arbeitsplatz. Im Homeoffice halte ich sie für quasi unerreichbar, dass man das, dass einem das gelingt. Und wie gesagt, das ist eine schöne Idee, dass man dadurch Miet Kosten spart, indem man das den Office Space verringert und in die Privatwohnung verlagert, aber das hat halt Folgen. Und es sind eben nicht nur die Videokamera und der Laptop, sondern es sind halt eben auch noch andere Arbeitsschutzvorgaben bei der Einrichtung des Arbeitsplatzes zu beachten. Aber ich sag mal so, dieses Thema, das wird ja noch weniger vollzogen als der Datenschutz. Und das
der Arbeitgeber dafür sorgen würde oder wenn ich ihm garantieren würde, dass ich hier ein Arbeitszimmer einrichte, was exklusiv nur für diese 8 Stunden Arbeit pro Tag vorgesehen ist in meinem Haus und sonst für nichts benutzt wird, gilt das dann auch noch oder kann man das dann quasi als verlängerten Raum des Arbeitgebers betrachten und da hat er dann mehr Zugriffs- und Einflussmöglichkeiten, als wenn es jetzt mein Zuhause wäre?
Also rechtlich geht da, denke ich, grundsätzlich nichts anderes. Ne? Das ist,
weil es
das heißt Haut natürlich ist. immer noch, nee, ja, also er kann das, was er im Büro auch kann. Und im Büro darf er natürlich auch kein Keylogging machen und keine Videokamera über den Arbeitsplatz hängen, sondern sie hier wie neben ihn stellen für Videokonferenzen. Also da gibt es dann, glaube ich, keine Unterschiede. Wobei man immer gucken muss, was wir jetzt alles machen, ist ja kein Homeoffice im quasi definierten Sinne, sondern wir machen alle mobiles Arbeiten. Im Homeoffice müsste der Arbeitgeber mir ja nach allen Regeln der Kunst einen Arbeitsplatz hier hinstellen mit tollem Sitz und, Holger, du weißt, wovon ich rede, tollem Stuhl und großem Monitor und all das, was in der Praxis eben nicht passiert.
Naja, es gibt schon Unternehmen, wo das passiert. Ne? Aber in den allermeisten Unternehmen passiert es eben nicht. Ja gut, dann würde ich es auch eher als mobiles Arbeiten sehen. Ich kann ja auch in den Garten gehen, wenn ich will.
Ja, da sind wir bei dem Thema sind wir natürlich auch wieder bei den Rechten Dritter. Wenn ich mich zum Beispiel zum Arbeiten ins Café zurückziehe und jetzt wird ein Screenshot von meiner Webcam gemacht, um zu überprüfen, ob ich wirklich arbeite, sind natürlich auch mit Daten von Dritten mit erfasst. Das heißt, ich müsste ja eigentlich Videoüberwachungskennzeichnung um mich herum aufbauen und sagen, Achtung, Vorsicht, es könnte etwas passieren. Also das Datenschutzrecht ad absurdum zu führen, das ist nicht sonderlich schwierig, eine praktikable Anwendung in der Praxis für Arbeitgeber in unserem Sinne, dass sie, wie man es im klassischen Sinne versteht, das ist natürlich wirklich eine schwere Sache. Aber es gibt auch Fälle, in denen Mitarbeiter Mist machen, wo ich den die wirklich auch Straftaten oder sonstige Sachen aufklären muss. Geldwäschethemen, das ist was uns gerade sehr umtreibt. Also die Frage, wie man Geldwäschevorschriften mit Datenschutzvorschriften im Einklang bringt. Das bewegt die Gemüter, aber ich bin da wirklich ganz entspannt und lass mich von tagesaktuellen News nicht mehr so sehr beeindrucken. Ich sage, das dauert 20 Jahre, bis wir da ein Gleichgewicht gefunden haben. Das geht nicht über Nacht.
Aber erwartet ihr denn jetzt, wo die Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten Tätigkeiten so zunehmen, prozentual, dass es auch zu Beschwerden von Arbeitnehmern kommt und dass es dann vielleicht auch mal irgendwann vielleicht im nächsten Jahr zu ersten Urteilen kommen könnte? Also auch was eventuell Verbote oder Schmerzensgelder oder so angeht?
Ja klar, also da gibt es ganz viele unterschiedliche Bereiche, wo das relevant werden kann. Der mir persönlich am meisten Sorgen macht, weil man sich relativ selten darum kümmert, ist der gesamte Bereich der IT-Sicherheit. Wenn du das hier eben irgendwie auf deinem privaten Rechner alles liegen hast und sich das alles vermischt und das vielleicht viel leichter auch anzugreifen ist, und viel leichter vielleicht auch irgendwelche Malware, Ransomware eingeschleppt werden kann und diese ganzen Geschichten. Das ist die eine Geschichte. Dann wird natürlich der Ruf nach Überwachung lauter. Das ist auch ganz klar. Es gibt, glaube ich, viele Arbeitgeber, die das Bedürfnis haben, die Arbeit der Mitarbeiter im Homeoffice zu überwachen. Auch das wird sicherlich kommen. Ob es da jetzt Urteile anstehen, das glaube ich eher nicht.
Entschuldigung, es ist auch nicht nur eine deutsche Entwicklung, dass dieses Bewusstsein für Datenschutz nach vorne geht. Also ich höre das ja immer wieder, wir Deutschen überdrehen die Schraube. Und das ist nicht ganz korrekt. Also wenn ich in die USA schaue, klar, die sind mit dem Datenschutz sogar ein bisschen früher dran gewesen an vielen Stellen als wir. In Kalifornien kommt jetzt gerade die zweite Initiative mit CPRA nach CCPA, die auch die Arbeitnehmerdaten sogar mit schützen soll, weil die sind momentan über den Carve-out ausgenommen. Das heißt, es gibt also auch einen globalen Trend in den großen Wirtschaftsnationen, das Datenschutzrecht ein Stück weit anzuziehen, nicht auf DSGVO-Level, klar, aber an anderer Stelle. Das heißt, auch da müssen die Technikanbieter, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Technikanbieter müssten viel mehr tun, die müssen das noch kapieren, weil wirklich gesagt, dieses Default-Setting, ich rolle eine Version aus, eine Einstellung rolle ich aus weltweit, das spart natürlich Geld, wir sehen das bei Microsoft, aber ich bringe meine Kunden in Teufelsküche, weil wenn man es natürlich ernst nehmen würde, dann würden die Behörden heutzutage hingehen und würden wirklich Untersagungsanordnungen gegen den Einsatz von bestimmten Tools aussprechen. Und da wäre Microsoft, wären sie nicht die Letzten, auch nicht die Ersten.
Aber wenn, wie du sagst, das ist natürlich, wäre ja eigentlich eine ganz, ganz begrüßenswerte Entwicklung, wenn du sagst, dass in den USA jetzt zumindest mal erstmal in Kalifornien vielleicht auch Beschäftigtendatenschutz eine größere Rolle spielt und Gesetze da geändert werden, dann wird das ja zeitversetzt dann auch auf die Softwareentwicklung durchschlagen, zumindest in Kalifornien oder in den USA generell. Und dann werden wir davon vielleicht indirekt auch profitieren können. Das wäre wenigstens mal das ein bleibender Lichtblick.
Die Hoffnung, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber Kalifornien ist natürlich nicht die USA.
Ist klar.
Die wichtigsten Firmen für uns in Kalifornien sitzen.
Ja, Microsoft nicht. Ne? Da sind wir schon. Sein, ja.
Washington State ist aber auch mit ganz, ganz vorn dran bei Privacy Regulation. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema, würde heute den Rahmen deutlich sprengen. Aber ich sehe das halt wirklich so in einem globalen Kontext. Da bewegt sich was. Aber wer jetzt erwartet, die DSGVO würde alle Wunden heilen und alle Probleme lösen und diesen ganzen Quatsch, den man liest oder dass jetzt die Behörden alle ihre Tätigkeit einstellen müssen, wie es heute im Handelsblatt stand, von einem prominenten Datenschutz Lobbyisten. Das ist
Über den Namen nennen?
Ist, glaube ich, nicht gut. Das wissen die Kollegen doch, wer da gemeint ist. Das ist auch okay. Jeder hat halt seine Rolle. Man kann halt Rechtswissenschaftler oder Politiker sein. Ich glaube, beides zusammen passt nicht gut. Aber es ist halt wirklich an manchen Stellen nicht vereinbar, weil die Technik es nicht hergibt und wir wollen die Technik nicht hergeben. Und das ist eine blöde Situation für alle, für Anwälte, für Journalisten, für Medienproduzenten. Und das ist, wie gesagt, eine Entwicklung, die bekommen wir nicht über Nacht gerade gebogen. Und da ist Fingerspitzengefühl und Augenmaß gefordert. Aber an mancher Stelle eben auch die grobe Axt, so wie wir es bei H&M erlebt haben, damit sich irgendwas mal bewegt. Also ein Stück weit Disruption auch durch den Normvollzug.
Ich hätte einen Gedanken, den ich gerne noch vielleicht auch als Schlusswort loswerden möchte. Wenn man sich mit Mitarbeiterüberwachung beschäftigt, außerhalb von Europa und von Deutschland, dann bekommt man da Sachen zu sehen, die einem die Schuhe ausziehen. Stichwort ist hier so Sachen wie People Analytics. Das ist da, glaube ich, so ein bisschen die Überschrift unter dem Bereich. Und die Tatsache, dass wir uns hier mit solchen technisch ja eher veralteten und auch nicht im Vergleich zu diesen People Analytics Geschichten nicht so, bei weitem nicht so invasiven Sachen beschäftigen, zeigt ja auch, dass der Datenschutz vielleicht in einigen Bereichen auch gut funktioniert. Also People Analytics heißt dann eben nicht Keylogger, also nicht Keylogger sowieso, das haben die eh alle, aber dann eben auch Sensor im Keyboard, was die Temperatur und den Herzschlag erfasst und auswertet. Und all das gibt's eben schon. Ne? Und die Tatsache, dass wir das hier nicht mal diskutieren in Europa und in Deutschland, ist ja vielleicht auch eine ganz positive Geschichte, so als Abschlussgedanke.
Ja, gibt's natürlich. Ich habe dazu mal letztens einen kleinen Beitrag geschrieben mit zum Thema Natural Language Processing, die Sentiment Analysis anhand der Sprache als ein einziges Beispiel. Aber was wir jetzt durch Corona tatsächlich gesehen haben, ist, dass die Universitäten solche Tools einsetzen, von denen du gerade sprichst. Also Cheat Prevention Tools, die Blickkontakt messen, die Webcam,
die auch beim Big Brother Award, ne?
Genau, Heart Rate Measurement, wenn du plötzlich Panik bekommst, ist das natürlich ein starkes Indiz für Cheat. Das muss natürlich sein, und da reden wir aber von den Niederlanden, da reden wir von Belgien, da reden wir von Frankreich und von UK. Gut, die sind abgeschrieben, aber also da ist schon einiges im Gange. Aber ja, wie gesagt, das ist ein Marathon. Und da wird es auch Gerichtsentscheidungen brauchen, da wird es mutige Leute brauchen, die auch da mal an der Stelle mal auf den Tisch schauen und sagen, so nicht. Und dann müssen die Technologieanbieter entsprechend reagieren. Oder wir müssen sie halt entsprechend zerschlagen, ganz einfach. Ne? So wie das jetzt in den USA angedacht ist, dass man sagt, wir machen mal Schluss mit der einen oder anderen Expansion.
Ja, ähnliche Bestrebungen gibt es ja gerade durch den Digital Services Act auch in Europa. Da werden wir mal sehen, was auf uns zukommt. Ich hoffe, ich spreche in eurem Sinne, dass ich auch nochmal ausdrücklich Arbeitnehmer dazu ermuntern möchte, wenn sie solchen Missbrauch, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, von Überwachungsmaßnahmen im eigenen Unternehmen beobachten, vielleicht dann auch entweder mal, wenn es einen Ombudsmann gibt, vielleicht innerhalb des Unternehmens irgendwie mal aktiv zu werden oder vielleicht auch einfach mal zur Datenschutzbehörde zu gehen. Man muss sich ja auch nicht unbedingt direkt beschweren. Man kann den Fall ja auch mal schildern und einfach die um eine Stellungnahme bitten, wie Sie das sehen. Also jeder kann sich da an seine Landesdatenschutzbehörde wenden, auch erstmal beratend, nicht unbedingt sofort als quasi Kläger. In diesem Sinne, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Peter. Hat riesen Spaß gemacht. Danke, dass du dabei warst.
Und danke.
Und wir werden uns ja wiedersehen, haben wir schon gesagt, zum Thema KI. Das machen wir auf jeden Fall mal, ne? KI, Datenschutz und KI.
Das wird Jörg,
toll. Jörg, dir auch vielen Dank
für heute. Sehr gerne, es war mir wie immer ein Fest.
Ja, mir auch. Hat Spaß gemacht. Und mir bleibt nur noch zu sagen, Jörg, zusammen vielleicht. Schützt eure Daten.
Das behalten wir weiter bei, auch wenn wir das andere durch einen Jingle ersetzen.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.